Schönen guten Morgen, liebe Gemeinschaft. Heute ist Samstag, der 13. Januar 2024. Wir haben uns versammelt zu einem Tag der Achtsamkeit im Achtsamkeitszentrum München. Und ich möchte heute über die 5 Achtsamkeitsübungen sprechen und den Fokus darauf legen, warum sie nicht nur ethische Vorgaben, ethische Richtlinien sind, sondern eine spirituelle Übung sind. Die 5 Achtsamkeitsübungen, so wie wir sie heute kennen, so wie wir sie von Thich Nhat Hanh, unserem Lehrer, kurz auch Thai genannt, bekommen haben, basieren auf den 5 Shilas, die der Buddha gelehrt hat. 5 Shilas wird übersetzt zum Beispiel als 5 Tugendregeln oder 5 Sittlichkeitsregeln. Und unser Lehrer hat die 5 Tugendregeln des Buddha erstmal vom Negativen, also die, ich kann sie nur kurz nennen, die 5 Tugendregeln vom Buddha sind nicht töten, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten, nicht lügen und keine berauschenden Mittel zu sich nehmen. Und unser Lehrer hat die gewandelt von der negativen Formulierung auf eine positive Formulierung und hat sie in ihrem Umfang und in ihrer Tiefe ausgeweitet und im Detail ausführlich formuliert. Und so wurde dann aus Nicht-Töten Leben schützen, und es bezieht sich nicht nur auf Menschen, sondern auch auf Tiere, Pflanzen und die Erde. Aus Nichtstehlen wurde Großzügigkeit in Bezug auf Zeit, Energie und materielle Mittel. Aus dem Vermeiden von sexuellem Fehlverhalten wurde die Sicherheit und Integrität von Individuen, Paaren, Familien und der Gesellschaft schützen. Aus Nichtlügen wurde liebevolles Sprechen und mitfühlendes Zuhören. Und aus keine berauschenden Mittel zu sich nehmen wurde, sich bemühen um körperliche und geistige Gesundheit von Individuen, Familien und der Gesellschaft. Und wenn wir diese Regeln oder diese Übungen uns im Detail durchlesen, dann merken wir, dass sie sehr weitgehend formuliert sind. Allein, wenn wir jetzt mal die erste Achtsamkeitsübung anschauen. Ich lese mal den ersten Absatz vor. Im Bewusstsein des Leidens, das durch die Zerstörung von Leben entsteht, bin ich entschlossen, Mitgefühl und Einsicht in das Intersein zu entwickeln und Wege zu erlernen, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen und unserer Erde zu schützen. Vielleicht da ein kleiner Hinweis. Buddha hat auch schon an die Tiere gedacht. Also das ist ganz klar, wie Buddha gesagt hat, nicht töten, ging es ihm zumindest um Menschen und Tiere. Wir haben jetzt auch Pflanzen drinnen und da tun wir uns dann schon ein bisschen schwer mit der gesunden Ernährung, wenn wir darauf verzichten, Pflanzen dafür zu töten, dass wir uns von ihnen ernähren. Das heißt, wir sehen, diese Regel ist sehr weitgehend formuliert und das soll uns jetzt aber nicht erschrecken nach dem Motto, ja, das kann man ja gar nicht schaffen, sondern es soll uns eigentlich helfen, leichter damit umzugehen und zu verstehen, dass es eben keine Regel ist, sondern dass es Werte sind. Werte sind, um die wir uns bemühen. Dass es eine Richtung ist, in die wir gehen. Natürlich wissen wir, dass wir nicht perfekt sind, dass wir es nie werden werden, aber die Übung sagt, wir gehen in diese Richtung. Ja? Gut, klar, wir bemühen uns also, Töten zu vermeiden von Menschen und Tieren, klar, und auch bei Pflanzen, ja, eher weniger als mehr töten. Wenn wir es natürlich brauchen für eine gesunde Ernährung, klar, müssen wir es halt tun, aber nicht unnötig, nicht gedankenlos, ja. Also auch da bemühen. Das heißt also, die Übungen sind formuliert in der Form, dass sie eben Übungen sind. Ja, wir üben uns auf diesem Weg voranzukommen. Wir üben uns da besser zu werden und neue Wege zu suchen. Und diese fünf Achtsamkeitsübungen, und darauf will ich jetzt heute im Vortrag eingehen, sind eben nicht nur ethische Richtlinien, die also helfen, dass Menschen besser miteinander auskommen können, wenn sie sich danach richten, sondern sie sind auch eine spirituelle Übung, die uns helfen soll, weiterzukommen auf unserem spirituellen Weg. Und um das zu verstehen, oder ich würde mal es allgemein sagen, wenn wir den Buddha gut verstehen wollen, dann ist es immer ganz hilfreich, sich zu erinnern, was war eigentlich Buddhas Motivation, sich auf den spirituellen Weg zu machen. Ich meine, erstmal ist er ja auch ganz normal auf die Welt gekommen und aufgewachsen wie viele andere, sicherlich in einer günstigen Situation als Sohn eines Fürsten, sage ich mal, König ist ein bisschen hochgegriffen, aber eines Fürsten, im Herrscherhaus ist er aufgewachsen. Aber im Grunde war er ein ganz normaler Mensch, hat sich geübt in der Kriegskunst, sage ich mal, ne, um dem Vater nachfolgen zu können als Fürst. Und ja, hat ganz normal, ist er aufgewachsen. Und was war seine Motivation, dieses Leben zu verlassen und sich in die Hauslosigkeit zu begeben, wie er es immer genannt hat, also praktisch auf die Suche zu begeben, seine Heimat, sein Haus zu verlassen, seine Heimat zu verlassen. Und ja, was hat er gesucht? Er hat gesucht, eine Möglichkeit in dieser Welt zu leben, ohne zu leiden. Er hat ganz klar gesehen, dass es sehr viel Leiden in dieser Welt gibt. Er hat es gern in die Kurzformel gebracht: Alter, Krankheit, Geburt und Tod lassen uns leiden, aber natürlich gibt es viele andere Gründe für Leiden auch, die er auch gesehen hat, aber das war die Formel, die er immer wieder wiederholt hat. Und ihm ging es jetzt um die Frage: Kann man in dieser Welt leben, ohne darunter zu leiden? Ja, und nach einiger Zeit der Übung, einigen Irrungen und Wirrungen, ja, kann man gleich einen schnellen Sprung machen, kam es zur Nacht der Erleuchtung und er hat sein Rätsel geklärt. Kein Wunder, dass es in der Nacht der Erleuchtung war, weil deswegen hat er sich ja nachher als erleuchtet betrachtet, weil er hatte das Rätsel gelöst. Er hatte die Ursache des Leidens gefunden. Und ihr wisst es sicher, die Ursache des Leidens, hat er gesehen, sind gar nicht die äußeren Umstände, sondern unsere Reaktionen darauf. Also Emotionen wie Ärger, Angst, Gier und dieses ganze andere immer haben wollen, noch mehr wollen, Wut, Neid und so weiter. Das sind einfach Emotionen und wenn die da sind, leiden wir. Das ist es. Ob wir jetzt auf gewisse äußere Reize so reagieren oder nicht, das ist individuell sehr verschieden. Und da liegt der Weg, dass wir lernen, anders zu reagieren auf, ich sag mal, Probleme. So können wir das ja nennen. Die Dinge, die bei manchen Menschen Ärger und Angst auslösen, können wir als Probleme bezeichnen, wohl wissend, dass nicht jeder Mensch mit Ärger und Angst reagiert. Und das ist sozusagen jetzt, ja, und das war jetzt dann sein weiteres Leben. Ist die vielen Jahre der Lehre, war das sein großes Thema, Wege zu suchen und zu optimieren, neue Ideen zu finden. Was können wir machen, damit wir weniger leiden unter diesen Emotionen? Das war sein Ding. Er hat es auch gerne genannt Samsara, das normale Leben, dieses ständige Hin- und Hergerissen zu sein zwischen glücklichen Augenblicken, oh ja, alles ist toll, und dann kommen gleich wieder die Schwierigkeiten und werfen uns zurück ins Leiden. Ja, und wenn wir jetzt da wieder zurückkommen wollen zu den fünf Achtsamkeitsübungen, dann wäre der nächste Schritt, der zu überlegen wäre, woher kommen eigentlich diese Emotionen wie Ärger, Angst, Gier, Wut, Neid und so weiter. Und ja, darüber haben viele Leute nachgedacht und es gibt eine interessante Lehre, die Thay gerne zitiert, die so etwa im Jahr 500 aufgekommen ist, und das ist die Vijnanavada-Schule, die sich Gedanken gemacht hat über die Funktion unseres Geistes und da unseren Geist eingeteilt hat in 8 verschiedene Bewusstseine. Ja, das Geistbewusstsein, das Speicherbewusstsein, das Manas- oder Ich-Bewusstsein und dann die 5 Bewusstseine, die mit unseren Sinnesorganen zusammenhängen. Das sind in Summe 8. Und das Spannende hier für heute, für unser Thema, ist das Manas. Das, was also normal als Ich-Bewusstsein übersetzt wird. Ich nenne es lieber Überlebensbewusstsein, weil das, glaube ich, mehr hilft zu verstehen, wofür es da ist. Es ist einfach ein Teil tief unten in unserem Unbewussten, den wir haben und der unser Überleben sichern soll. Und das ist etwas ganz Einfaches, Tiefgreifendes, was zumindest alle Säugetiere haben, aber vielleicht auch andere Tiere. Und das ist immer wachsam, ja, und will das Überleben sichern. Das heißt also, wenn es glaubt, dass ein Augenblick gefährlich ist, erzeugt es Angst. Ja, und ihr alle wisst ja oder könnt euch vielleicht erinnern, diese Emotionen wie Angst und Ärger, die kommen ja blitzartig. Die kommen ja schneller, als wir denken können auf gewisse Situationen. Ja? Also zumindest, wenn man achtsam ist, merkt man das. Ja? Es kommt ein Schatten um die Ecke und Schreck ist schon da. Ja? Und man hat noch keinen einzigen Gedanken gefasst, schaut und sieht, naja gut, dieser Schatten ist schon wieder weg, ist ein Auto vorbeigefahren, irgendetwas völlig unbedeutend. Harmlos. Aber der Schreck war schneller als die Gedanken. Das ist ein blitzartiges System, ja, das eben geschaffen wurde für unser Überleben. Das Problem bei diesem Manas ist aber, es ist ja eben etwas, was geschaffen wurde für unser Überleben, praktisch als Tiere im Wald. Ja, das ist genau das System, was Mäusen hilft zu überleben und Katzen und Hunden und Kühen. Und wenn wir so leben, und das haben wir ja auch früher vor langer Zeit auch gemacht, okay, ist ja schön und gut, aber in der heutigen Gesellschaft hilft es uns nicht. Ja? Wir haben ganz andere, wir kommen nicht in Situationen, wo wir um unser Leben rennen müssen, wo wir mit Fäusten kämpfen müssen ums Überleben. Es sind alles extreme Dinge, die eigentlich nicht vorkommen. Aber das Manas ist ständig aktiv und arbeitet, als ob wir Tiere wären, die im Wald leben würden. Das Zweite, was wichtig ist zu verstehen und was problematisch ist, ist, dass Manas kein Maß kennt. Also wenn es meint, dass etwas wichtig ist für uns, dass wir das brauchen zum Überleben, dann will es immer mehr davon. Es sagt nie, passt, reicht. Es sagt mehr, mehr. Genauso bei Angst. Vielleicht habt ihr schon mal gemerkt, wie schwer es ist, Angst zu besänftigen mit irgendwelchen Sicherheitsmaßnahmen. Dann kommt immer gleich, ja und wenn das dann nicht funktioniert? Ja? Also meine Großmutter, wenn sie verreist ist, hat sie 3 Wecker gestellt. Ja. Na, aus Angst zu verschlafen. Ja, und, oder aus Angst, dass der eine Wecker nicht funktioniert. Ja? Sie hat ja nur einen 2. gehabt. Es hat ja irgendwann nicht gereicht, dann hat sie einen 3. gehabt. Ja? Das ist so, ne? Es wird immer mehr, ja. Es gibt kein Maß. Oder wir können es auch bei der Gier uns vorstellen. Stellt euch mal vor, irgendwann läutet es an der Tür, da kommt so ein Dschinn, ja, so ein Wunderlampenwesen aus 1001 Nacht und sagt, oh, ich habe eine Schatztruhe für dich. Ich sage, ja, wieso? Ja, ist für dich, nimm sie. Und der ist weg. Okay, habe ich eine Schatztruhe. Steht die Schatztruhe da? Denke ich, oh, toll, dann schaue ich rein. Boah, das ist ja toll, da kann ich ja jetzt lange Zeit gut davon leben. Und was glaubt ihr, was der nächste Gedanke ist, wenn man das eine Zeit lang hatte? Und der Geist, und den Geist einfach so laufen lassen und nicht konzentrieren. Und irgendwann kommt der Gedanke. Ja, und was ist dann? Also lange Zeit kann ich gut davon leben. Und was ist dann? Oh, eine zweite Schatztruhe wäre besser. Wenn der Djinn eine beibringen kann, kann er vielleicht auch eine zweite beibringen. Ja? Oder umgekehrt. Oh, toll, diese Schatztruhe. Oh, hat vielleicht jemand gesehen, wie der Djinn sie reingebracht hat? Vielleicht kommt jemand in der Nacht und stiehlt sie. Mist. Ja? Und ihr seht, das ist tief in uns drinnen, da braucht sich niemand für schämen. Das ist unsere Natur als Säugetiere, dass solche Gedanken kommen. Und das macht das Manas. Und wir können dieses System in uns, das ist tief im Inneren, im Unbewussten, wir können es nicht steuern direkt. Wir können es nicht kontrollieren. Wir können es auch nicht unterdrücken, weil das arbeitet von sich allein. Natürlich können wir versuchen, Emotionen unterdrücken, aber davon rät uns unser Lehrer auch immer ab, weil was passiert? Sie sind ja trotzdem da. Ne? Wenn wir versuchen zu unterdrücken, dann heißt es, wir versuchen, es nicht wahrzunehmen. Ja? Oder dagegen zu arbeiten, gegen die körperlichen Reaktionen. Es nutzt nichts. Sie sind da. Also wir können es nicht unterdrücken und wir können es nicht bekämpfen. So. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Buddha hat herausgefunden, wir können auch diese Dinge, die völlig unbewusst und unkontrolliert, können wir sie nennen, in uns ablaufen, können wir beeinflussen. Und das hat er in den vier Arten der Nahrung uns näher gebracht, indem er gesagt hat, ja, es gibt vier Arten der Nahrung. Die erste ist das ganz normale Nahrung, die wir essen. Die kann gesund sein für uns, kann uns nähren, kann uns Kraft und Energie schenken. Und es gibt Nahrung, die ist ungesund, die zieht uns runter, ja, macht uns müde und krank. So, also es ist wichtig, welche Nahrung wir zu uns nehmen. Das gilt für die essbare Nahrung, das ist die erste Art. Das gilt für die zweite Art, das sind die Sinneseindrücke, denen wir uns aussetzen. Und das ist gerade in der heutigen Zeit was unglaublich Wichtiges, weil wir ja enorme Möglichkeiten haben. Wir können uns alle Filme, tausende, Millionen Filme streamen, ja, Fernsehen, Musik hören, alles. Wir haben unglaubliche Freiheit und es ist wichtig, dass wir darauf achten. So, und die dritte und vierte sind jetzt besonders spannend und die führen uns wieder, bringen uns weiter in dem Thema. Die dritte und vierte sind besonders spannend. Das sind nämlich die, man wird übersetzt es normal als Willenstendenzen. Aber das ist, damit ist gemeint, das, was wir mit unserem Leben anfangen wollen. Da geht es um grundsätzliche Dinge. Ja? Da geht es um die Frage, ja, was ist mir wichtig im Leben? Was sind die Werte, nach denen ich mich ausrichte? Ausrichten, finde ich, ist ein schönes Wort. Ja. Das ist damit gemeint mit der dritten Art von Nahrung. Also, ja, was will ich erreichen im Leben? Ne? Manche Leute sagen, ja, ich will ein erfolgreicher Unternehmer werden. Ja, ist eine Art zu leben. Ne? Eine Ausrichtung. Und dann, natürlich geht's los. Dann gehen die Gedanken, auch das Unbewusste, Tag und Nacht in eine Richtung. Vielleicht schafft das vielleicht auch nicht. Ne? Ist eine Ausrichtung. Das meine ich mit Ausrichtung. Gut, will ich jetzt gar nichts bewerten, aber es ist eine Möglichkeit zu leben. Und das meine ich mit Ausrichtung. Und die vierte Art der Nahrung ist einfach das Denken. Jeder Gedanke, den wir haben, beeinflusst unser Unbewusstes in einem kleinen, aber doch in einem gewissen Umfang. Und auf Dauer, nach dem Motto steter Tropfen hüllt den Stein, ändert sich unser Bewusstsein in einer gewissen Art und Weise dem, was wir denken. Man könnte das auch so formulieren, das Manas ist bereit zu lernen. Es will sozusagen, das Manas will wissen, ob die Emotionen, die es gebracht haben, sozusagen hilfreich waren. Ja, so würde ich es mal sagen. Ob es zusammenpasst mit dem Denken. Es will lernen. Ja, und deswegen ist es so wichtig, was wir uns vom Leben wünschen, wonach wir uns ausrichten im Leben, was wir anstreben. Ob wir unser Leben ausrichten, zum Beispiel nach Wohlstand oder nach Macht oder nach möglichst viel Vergnügen oder Erfolg oder Ansehen. Oder, das ist jetzt auch eine andere Möglichkeit, Leben schützen, andere Menschen unterstützen mit Zeit, Energie und materiellen Mitteln, Beziehungen schützen, bei in der Kommunikation aufpassen, versuchen da auch zu helfen, in liebevolle Gespräch zu unterstützen, im Zuhören. Also Zuhören ist ja auch schon ein Geschenk an sich, etwas Seltenes. Und natürlich auch mit dem Konsum darauf zu achten. Und das wollen die fünf Achtsamkeitsübungen von uns, dass wir uns danach ausrichten, dass unsere Gedanken in die Richtung gehen, ja, was kann ich tun? Was kann ich tun, um mehr Leben zu schützen? Ja? Und wichtig ist tatsächlich das Denken. Also wir Westler sind neigen dazu, immer das Ergebnis zu sehr, dem Ergebnis zu große Bedeutung beizumessen. Und das Denken zu unterschätzen. Also zum Beispiel, wenn wir uns Gedanken machen, ob es nötig ist, dass wir Stechmücken erschlagen, zum Beispiel. Ne? Und überlegen, was kann ich auch, wie kann ich damit anders umgehen. Ja? Dann könnten natürlich manche sagen, ganz typisch westliches Denken, ja mein Gott, das ist doch nicht von Bedeutung. Ne? Ja, es gibt wichtigere Dinge auf der Welt. Klar gibt es wichtigere Dinge auf der Welt. Aber trotzdem ist es von Bedeutung. Weil das ist unser Denken das wird uns auf Dauer beeinflussen. Das wird unser Sein auf dieser Welt, unsere Gefühlswelt und unser Manas wird es beeinflussen, ob wir solche Dinge denken oder ob wir denken, ist egal. Ne? Ja? Das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Die Ausrichtung ist entscheidend und was wir denken. Für den spirituellen Weg. Natürlich für die Stechmücke ist klar. Ist schon klar. Aber für unser Denken, für unseren spirituellen Weg ist es entscheidend, wie wir uns ausrichten, was wir wichtig nehmen und wie wir denken. Das ist, was uns weiterbringt. Und dass wir da uns Überlegungen machen. Also, was weiß ich, ich neige dann dazu, Schlafzimmer haben wir ein Fliegengitter. Und im Sommer, wenn ich draußen sitze und sie kommt, dann mache ich so, ne? Nicht so, nicht so. Der Windzug reicht normal. Ne? Also ist jetzt sehr klein, aber bewusst das Kleine. Ja? Und das hilft schon, weil wir uns einfach einüben, gewaltfreie Lösungen zu finden. Wie die Stechmücke und ich überleben. Und das führt zu Änderung in uns. Und das ändert unser Manas. Jetzt aber nicht so in der Weise, dass ihr denkt, ja, unser Manas, ich habe ja vorhin gesagt, das will immer mehr und kennt kein Maß. Und dass es dann immer extremere Vorstellungen hat, mit was wir leisten müssen für andere, was wir tun müssen. Nein. Es passiert was ganz anderes. Was passiert durch die fünf Achtsamkeitsübungen und durch dieses Denken, was man auch so formulieren könnte, ich überlege mir, was kann ich tun? Was kann ich tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen? So könnte man es auch formulieren. Ja, wenn wir dieses Denken zu unserem üblichen Denken machen, dann passiert was ganz Eigenartiges mit Manas. Es wird nämlich ruhig und entspannt. Ja, da kann ich jetzt nur sagen, mein persönlicher Eindruck, also ich könnte kein Buch zitieren, wo drin steht, wie das kommt und warum das so ist. Mein persönlicher Eindruck ist schlicht und ergreifend dass Manas will lernen. Und wenn es merkt, dass wir uns nur mit solchen Dingen beschäftigen, die das Manas, die nichts mit dem Manas zu tun haben, die ihm wurscht sind. Ja, das Manas ist ein System, das einfach da ist, um unser Überleben zu sichern. So, es merkt, dass ich nichts Besseres zu tun habe, als mir Gedanken zu machen, wie ich einen positiven Beitrag zur Welt leiste. Dann denkt sich das Manas ja dran, gibt es offenbar keine größeren Probleme. Ja? Ja, also so erkläre ich mir es. Ja? Und es produziert einfach weniger Ärger, Angst und Gier. Ja? Weil es, das Gefühl entsteht einfach durch dieses Denken, ja, es passt das Leben. Ja? Und es ist ja auch wahr, wenn ich so denke, agiere ich ja auch aus einer Haltung der Stärke und Sicherheit. Ja, genau, das ist es. Ich agiere aus einer Haltung der Stärke und Sicherheit, wenn ich mir überlege, wie sage ich das jetzt, damit es gut ankommt, damit es niemand wehtut, ne? Damit es hilft. Ja, dann bin ich offenbar nicht in Not. Ne? Und das ist die Botschaft, die ankommt. Ich bin nicht in Not. Ja, und dann gibt es eine Ruhe. Klar, es ist ja nicht dafür da, Unruhe zu machen. Und das Schlimme ist jetzt, das möchte ich auch an der Stelle sagen, das Schlimme ist, dass wir in unserer Gesellschaft, gerade im Arbeitsleben, dazu tendieren, gerade das Gegenteil zu machen. Dieser Druck, ja, mit Zielen, zu gewissen Uhrzeiten, an gewissen Tagen, Deadlines, gewisse Dinge zu erledigen, erzeugt Stress. Es übersteigert sich so, dass das Manas am Schluss das Gefühl kriegt, ja, ich muss das schaffen. Ich muss das schaffen. Das sieht schon die Verspannung, die da entsteht. Wir strengen uns an. Ja? Und das ist etwas, was sozusagen innen in den tieferen Ebenen ja, wie ein Überlebenskampf wirkt. Ja? Wie wenn wir wegrennen vor dem Löwen oder irgendetwas. Ja? Einer Gefahr. Das ist das Schlimme. Und das wird geschürt durch diese Art des Arbeitens. Das sollte uns also auch bewusst sein, dass wir eben unsere Möglichkeiten suchen, da uns zu schützen davor. Ist natürlich schwierig, ist klar. Ist schwierig, aber das Verständnis ist schon mal gut, wenn man es hat, dass das eben das Manas wieder aufregt, ja, und wir nutzen es vielleicht auch, ne? Diese Vorstellung, ich will unbedingt, ja? Ich will unbedingt. Mit solchen Gedanken tun wir es schüren. Und mit der Ausrichtung nach den 5 Achtsamkeitsübungen tun wir es beruhigen. Und beruhigen führt dazu, dass eben diese Emotionen wie Ärger, Gier, Angst, dieses Wollen, alles verblasst. Es ist nicht weg, aber es verblasst. Es wirkt im Laufe der Zeit immer schwächer. Es hat nicht mehr die Bedeutung. Es kommt ein bisschen und verliert unglaublich an Kraft. Ja, manchmal werde ich gefragt, ja, kannst du was sagen über Anhaftungen und Loslassen? Habe ich eigentlich. Wenn jemand sagt, ja, ich hafte an irgendetwas an und kann nicht loslassen, keine Ahnung, was das ist, vielleicht irgendein Erfolg im Beruf oder eine gesellschaftliche Stellung oder egal was, und jemand sagt, ja, ich hafte an und ich weiß nicht, wie ich loslassen soll, dann denke ich mir, ja, wenn das sowas ist, so stark, ja, das kommt vom Manas. Da ist irgendwie passiert, dass dieses Überlebensbewusstsein sich dran festgebissen hat und verstanden hat, das brauche ich zum Überleben. Wenn ich den Aufstieg nicht schaffe oder wenn ich dieses nicht schaffe, ja, dann weiß ich nicht, wie ich weiterleben soll oder wenn ich das verliere. Ja? Also diese Anhaftungen, wenn sie stark sind und wenn wir sie nicht loslassen können, ja, dann kommen die wohl genau daher. Und ja, und die gute Nachricht ist, Leben nach den 5 Achtsamkeitsübungen führt eben zum Verblassen. Diese Anhaftungen werden immer schwächer. Klar, weil wir versuchen ja, uns zu überlegen, wie können wir Leben schützen. Ja, ich habe jetzt die Stechmücke genannt, natürlich viel wichtiger ist unsere Ernährung. Da können wir Tiere schützen. Und die ganzen anderen Punkte, die Großzügigkeit und das sexuelle Verantwortungsgefühl und so weiter. Wenn wir uns danach ausrichten, verblassen die anderen Dinge, die wir aus unserer Familie oder Jugend oder Kindheit für unglaublich wichtig mitgenommen haben und denken, ja, das muss sein, das muss ich schaffen. Das verblasst. Wir haben ja jetzt eine andere Ausrichtung. Wir interessieren uns jetzt auf einmal für andere Dinge, überlegen uns, wie wir die erreichen können. Und das kommt an. Und das kommt an und es wird schwach. Wir werden es loslassen können. Beziehungsweise wir müssen es gar nicht loslassen, weil es sich sozusagen auflöst. Ja, es löst, die Anhaftung löst sich eigentlich langsam auf. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch einen zweiten, nicht weniger wichtigen Aspekt erwähnen. Und das ist, es gibt ja viele buddhistische Schriften haben sich beschäftigt mit dem Thema, was man tun kann, um Emotionen wie Ärger, Angst, Wut und Gier, Hass und so aufzulösen, wie man mit denen klarkommen kann. Und da gibt es ein schönes Bild aus dem Lotus Sutra. Das haben wir gerade am Montag gelesen. Das war gerade frisch dran. Und das Lotus Sutra sagt, wenn jemand durch seine Worte und Haltung dich in eine heiße Kohlengrube von, das ist das Bild für Ärger, Wut, Gier, wirft, dann ruf den Namen von Avalokiteshvara an. Das heißt, richte dich aus nach Liebe und Mitgefühl. Und du findest dich wieder in einem frischen Lotusteich. So schnell geht es. Ja? Ein tolles Bild, ja? Von der glühenden Kohlengrube. Nur Avalokiteshvara anrufen und auf einmal ist man in einem frischen Lotusteich. Tolle Geschichte. Also ein wunderschönes Bild für die Aussage, dass Liebe und Mitgefühl die Gefühle sind, die uns helfen, aus der glühenden, aus der heißen Grube, wie in glühenden Kohlen, von Gier und Hass rauszukommen. Das sind die Emotionen, die uns helfen. Dann auch da stellt sich wieder die Frage, ja, was können wir tun? Was können wir tun? Avalokiteshvara anrufen, klar. Aber sehr schön und sehr konkret sind eben die 5 Achtsamkeitsübungen. Jede einzelne Übung führt uns fast direkt in der Wortwahl, führt uns auf diesen Weg. Ja? Also ich lese jetzt nochmal, auch wenn ich es schon mal vorgelesen habe, die erste Absatz von der ersten Achtsamkeitsübung vor. Die anderen sind ähnlich, kommt immer das Gleiche raus. Und jetzt hören wir mal zu, nur mit dem Hintergrund, was hat das mit Liebe und Mitgefühl zu tun? Im Bewusstsein des Leidens, das durch die Zerstörung von Leben entsteht, bin ich entschlossen, Mitgefühl und Einsicht in das Intersein zu entwickeln und Wege zu erlernen, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen und unserer Erde zu schützen. Ja, das ist direkt die Einübung. Mein Leben ist verbunden mit dem Leben der anderen. Mein Glück ist verbunden mit dem Leben der anderen. Wenn ich Leben schütze, schütze ich einfach Leben. Ja. Und das ist meine, also ich tue die Verbindung zwischen dem anderen Leben und meinem Leben denken sozusagen. Ja? Ich sehe sie. Ne? Dieser Satz bringt mich genau dazu, diese Verbindung zu sehen, diese Verbindung zu leben und aus diesem gefühlten Erleben dieser Verbindung zu handeln. Und das kann nur sein, Leben zu schützen. Weil wir ja miteinander verbunden sind. Und Liebe im buddhistischen Sinn ist zuallererst dieses Gefühl, zusammenzugehören, verbunden zu sein. Das Glück, es gibt kein individuelles Glück, heißt es auch. Dein Glück ist auch mein Glück und mein Glück ist dein Glück. Auch das kommt in einer vor, ich weiß nicht welche. Und genau dieses Denken üben wir ein bei allen 5 Achtsamkeitsübungen. Das heißt, wenn wir unser Leben nach den 5 Achtsamkeitsübungen ausrichten, wenn wir uns in konkreten Situationen unseres Lebens fragen, ja, was kann ich tun? Und uns überlegen, was passt am besten? Wir haben ja konkrete Möglichkeiten, was passt am besten zu den 5 Achtsamkeitsübungen? Dann üben wir Liebe und Mitgefühl ein. Wir sehen das Leiden, wollen das Leiden lindern. Das ist Mitgefühl, ganz direkt. Das heißt, dass die 5 Achtsamkeitsübungen führen uns auf den Weg, Liebe und Mitgefühl in uns zu nähren und zu stärken. Und das ist, was uns raushilft aus den sogenannten schwierigen Emotionen. Liebe und Mitgefühl sind die Medizin gegen Ärger, Gier, Hass, Wut und so weiter. Ja, und so helfen uns die 5 Achtsamkeitsübungen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Buddha das auch schon so gesehen hat, aber unser Lehrer Thay ganz offensichtlich. Die 5 Achtsamkeitsübungen sind für uns der konkrete Weg aus diesem Samsara, aus diesem ständigen Hin- und Hergerissensein zwischen glücklichen Augenblicken und unglücklichen Augenblicken, zwischen Freude und zwischen Angst, zwischen dem Gefühl, glücklich zu sein und dem Gefühl, und etwas zu und dem Hass und von Gier zerfressen sein, dieses ständige Hin und Her, da können wir rauskommen mit den 5 Achtsamkeitsübungen und zu einem glücklichen Leben kommen. Ja, und das hat der Buddha herausgefunden in der Nacht seiner Erleuchtung und das hat er uns mitgegeben zu üben und das hat unser Lehrer so schön formuliert, so detailliert, mit so vielen auch Erklärungen und Hinweisen. Und ihr wisst ja, dass diese 5 Achtsamkeitsübungen gibt es also auch in ausgedruckter Form, könnt ihr euch gerne mitnehmen, haben wir draußen am Ständer. Und es gibt bei uns aber auch die Möglichkeit in unserer Tradition, diese 5 Achtsamkeitsübungen in einer Zeremonie anzunehmen. Anzunehmen, übertragen zu bekommen. Das sind die Wörter, die wir verwenden. Die Möglichkeit gibt es bei uns immer mal wieder. Und viele Menschen hilft es sehr, dauerhaft die 5 Achtsamkeitsübungen zu praktizieren. Denn darum geht es. Das ist nicht etwas, was man macht eine Woche und dann ist man erleuchtet, sondern das ist etwas, das macht man dauerhaft. Und dann verändert sich das Leben. Nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren, es verändert sich. Und es verändert sich wirklich. Wir werden andere Menschen und wir werden glückliche Menschen. Und ich denke, wir werden auch andere überzeugen können, ihr Leben anders auch so auszurichten. Die werden das merken, auch andere Menschen, dass es uns hilft. Und werden dann auch Interesse bekommen, diesen Weg zu gehen. Vielen Dank fürs Zuhören.